Medien- und Demokratiebildung zusammen denken. Online-Talks im Rahmen des Safer Internet Day am 8. Februar 2022. Eine gemeinsame Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung und der Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt.
Ja, also herzlich willkommen ja bei unserem dritten, mittlerweile unserem dritten Online-Talk anlässlich des Safer Internet Day 2022. Und mein Name ist Alexander Karpilowski. Ich koordiniere die Netzwerkstelle Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Das ist ein Projekt der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und des Landes. Und auf der anderen Seite, ich grüße Sie aus Halle und auf der anderen Seite begrüßt Sie Herr
Heinz-Josef Sprengkamp, Landeszentrale für politische Bildung. Immer gut, wenn Halle und Magdeburg zusammenarbeiten.
Genau, und diese Aktion haben wir ja sozusagen initiiert zum Aktionstag, zum weltweiten Aktionstag Safer Internet Day, der ja bereits ja seit 2004 schon jedes Jahr stattfindet, am zweiten Dienstag im Februar. Und mittlerweile haben wir 200 Länder, die bei dem Aktionstag mitmachen. Und dort geht es vor allem um sicheres Internet eben für Kinder und Jugendliche. In Deutschland koordiniert den Safer Internet Day die Initiative ClickSafe. Und die haben traditionell auch ein eigenes Motto. Und dieses Jahr heißt das Ganze Fit für Demokratie, stark für die Gesellschaft. Und da hat sich quasi es angeboten, dass wir als sozusagen als Akteur der Medienbildung mit der politischen Bildung zusammenarbeiten. Und wir haben heute im Vormittagsbereich schon spannende Gäste gehabt. Nun begrüßen wir Herrn Schlömer in unsere Runde. Er ist Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales im Land Sachsen-Anhalt. Wir haben unsere Gäste, auch Sie, Herr Schlömer, mit in der Ankündigung mit Hashtags versehen. Bei Ihnen kam eine ganze Menge zusammen, unter anderem CIO. Also übersetzt, ist eine Abkürzung, übersetzt heißt das Chief Information Officer. Also Sie sind CIO der Landesregierung. Und so die erste Frage, was macht eigentlich ein CIO?
Ja, das hört sich erstmal sehr, sehr hochtrabend an, mit englischen Bezeichnungen, Chief Information Officer, CIO der Landesregierung. Ich bin ein Staatssekretär im Ministerium für Infrastruktur und Digitales und berate in dieser Funktion die Landesregierung bei der strategischen Ausrichtung und Steuerung von Informationstechnik und Digitalisierung. Und im Wesentlichen operativen Geschäft geht es darum, die Landesregierung, die obersten Landesbehörden in Sachsen-Anhalt auf dem Weg ihrer eigenen Digitalisierung zu begleiten, aber auch Maßnahmen und Vorhaben auf den Weg zu bringen, die letztendlich die Vernetzung aller Lebens- und Arbeitsbereiche in Sachsen-Anhalt betreffen, über Digitalprojekte, Förderungen zu initiieren, dass die Menschen mithilfe von digitalen Instrumenten, Kommunikationsinstrumenten, Initiativen und Maßnahmen über Vernetzung besser den Zugang zu Bildung, Wissen und Information, das ist immer das, was ich sage, also den Zugang zum Internet erreichen zu können. Darunter fällt unter anderem auch die Zuständigkeit für den Auf- und Ausbau digitaler Infrastruktur in Sachsen-Anhalt. Das ist ja ein langes, langes Thema. Alle wollen Internet haben und das gehört auch dann zu meinen Aufgaben, dieses in leitender Position für das Land Sachsen-Anhalt, für die Landesregierung zu begleiten.
Bevor wir da vielleicht noch in die Details gehen, eine Frage zum eigenen digitalen Hintergrund. Wie sieht so ein Arbeitsalltag eigentlich aus? Was ist für Sie ein Instrument im Prozess der Digitalisierung, mit dem Sie jeden Tag arbeiten? Ohne dass Sie praktisch nicht auskommen, wie informiert sich dieser CIO eigentlich? Oder wie organisiert er seinen Alltag so, dass quasi das nebenher läuft und er gewissermaßen automatisiert mit den wesentlichen Informationen vertraut ist, die das Leben in Sachsen-Anhalt prägen, beziehungsweise darüber hinaus entscheidend sind für die Entwicklung des Landes?
Ja, also ich werde viele enttäuschen müssen. Ich sitze nicht in einem Cockpit wie im Raumschiff Enterprise, werde dann automatisiert aus dem Bett gehoben und dann in einen Stuhl gehievt. Von dort aus, in den ich dann letztendlich mit Hilfe von Robotern oder Künstlicher Intelligenz die Digitalisierung der Landesregierung vornehme. Ich bin letztendlich ein ganz normaler Beschäftigter der Landesverwaltung, der mit Wohl und Weh und den Instrumenten, die er privat und dienstlich mit sich führt, versucht, seine Tätigkeit nachzugehen. Also ich informiere mich beispielsweise morgens über meine eigenen mobilen Endgeräte, über die Nachrichtenlage, ergänze das aber immer mit Radio. Das ist ja auch etwas, was wichtig ist für medienkompetentes Verhalten, dass man nicht nur Facebook ansteuert, um irgendwie News zu generieren, sondern dass man die Medieninformationsangebote einer pluralen Informationsgesellschaft, Zeitungen, Fernsehen, Radio, auch nutzt, um Nachrichteninformationsgewinnung zu generieren. Dann, wenn ich dann also Zeitung gelesen habe, Online-Nachrichten gelesen habe, ich habe ein Newsletter, dann schaue ich mal in Social Media, welche Aktivität dort zu sehen ist. Dann gehe ich in ein Büro und die meisten Arbeitsanliegen, Aufträge, Bitten laufen über E-Mail-Systeme. E-Mails kommen hinein, die beantwortet werden müssen, bearbeitet werden müssen, ich weiterleite. Man schaut sich die Nachrichtenlage dann nochmal an, gemeinsam mit meiner Ministerin, der Frau Dr. Hüskens, von der ich auch sehr nett grüßen soll in die Runde hinein. Und dann ist ein Arbeitstag, wie man sich ihn vorstellt. Also ich bin nicht jemand, der in einem Cockpit sitzt, umringt von Bildschirmen und letztendlich Datenströme verfolgt. So sieht der Tag nicht aus.
Uns würde natürlich auch interessieren, was sind so Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte im Ministerium? Womit beschäftigen Sie sich gerade aktuell?
Es gibt derzeit keine Priorität. Wir haben in vielen Bereichen Baustellen, die wir versuchen auch zeitgleich zu lösen. Ich versuche mal so ein bisschen auch zu beschreiben, wie mein Tag so aussieht. Wir haben zum einen gerade die Aufgabe, das neu gebildete Digitalisierungsministerium auch so zusammenzuführen, dass alle an einem Platz arbeiten. Dazu haben wir oder werden wir in Kürze ein Gebäude anmieten, hier in Magdeburg, um auch gemeinsam neue Formen des Zusammenarbeitens, des kollaborativen Arbeitens in der öffentlichen Verwaltung zu erproben. Es soll sehr viele Kommunikationsinseln geben, öffentliche, flexible Arbeitsplätze. Sie sollen versetzt sein mit Homeoffice. Wir wollen so etwas wie Shared Arbeitsplätze, Shared Places machen, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die nicht jeden Tag zur Arbeit kommen wollen, also ins Ministerium, dass sie von dezentralen Standorten aus arbeiten müssen. Das gilt es konzeptionell und inhaltlich vorzubereiten, beispielsweise zu erfragen über kleine Befragungstools. Wer will denn wann, an welchem Tag welchen Arbeitsplatz nutzen? Wollt ihr Großraumbüros haben, flexible Einzelarbeitsplätze oder Teambüros? Das bereiten wir derzeit vor. Dann geht es um die Aufstellung des Haushaltes, das Budget, das IT-Budget für das Jahr 2022 wird zurzeit verhandelt zwischen den Ministerien und dem Finanzministerium. Dann gilt es letztendlich, seine Digital- und IT-Vorhaben möglichst überzeugend gegenüber dem Finanzminister darzustellen. Das ist eine Aufgabe, da hatte ich auch noch aktuell Besprechungen. Es geht darum, in den Fachaufgaben, Verwaltungsdigitalisierung, Onlinezugangsgesetz, Ausbau, Aufbau digitaler Infrastruktur, Förderung von einzelnen digitalen Projekten, Initiativen anzuschieben, darauf zu achten, dass die Dinge beschleunigt, entsprechend den Vereinbarungen, Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Und letztendlich geht es dann um das Alltagsgeschäft. Es gibt parlamentarische Anfragen von Abgeordneten, die wollen etwas wissen zur Digitalisierung, Einzelaspekte abfragen. Es gibt Petitionen, wo Bürgerinnen und Bürger auf das Parlament zukommen, das wiederum sich an die Ministerien wendet, um Anliegen und Anfragen zu beantworten. Das gibt es natürlich auch viele digitale Punkte. Es gibt zum Beispiel jetzt aktuell, gab es in eine Gemeinde in Sachsen-Anhalt, da wurde Glasfaser verlegt, aber man hat einfach bestimmte Straßenzüge vergessen. Und das müssen wir jetzt versuchen zu lösen und den Menschen, die kein Internet, kein Glasfaseranschluss haben, dass man ihnen relativ schnell durch eine Nachförderung und Unterstützung dann auch diesen Zugang ermöglicht. Insofern bin ich mit allen Aspekten von Digitalisierung, Informationstechnik zurzeit befasst. Und man kann nicht wirklich sagen, es gibt eine wirkliche Priorität oder Schwerpunktbildung. Die Herausforderungen sind sehr, sehr breit in Sachsen-Anhalt, sehr, sehr herausfordernd. Und immer da, wo Digitalisierung draufsteht, werde ich letztendlich dazugeholt und ich soll eine Stellungnahme nehmen, was geben. Das ist manchmal schwer, weil ich auch nicht in den Fachsträngen so wirklich Experte bin, denn jemand, der CIO ist, muss sich nicht automatisch mit Gesundheitsdigitalisierung, muss sich nicht automatisch mit Bildungsdigitalisierung oder mit Technologiefragen der inneren Sicherheit auseinander vertiefend auskennen. Das sind ja auch Aufgaben, die die Häuser selber wahrnehmen müssen. Das ist ja Teil der Fachaufgabe, das Digitale, neue Technologien und diese Dinge mit zu betrachten. Also man kann das nicht sagen, es gibt viel zu tun, würde man als Norddeutscher sagen. Aber wir meckern nicht.
Fand ich sehr schön, das Potpourri, die Vielfalt der Aufgaben. Sie haben aber ja auch in den vergangenen Monaten quasi die Zukunft mitgeschrieben als Mitglied der Koalitionsrunde im Bund mit Blick auf die Bundesregierung und vorher schon im Land. Wenn Sie jetzt vorausblicken und zugleich zurück auf Ihre bewegte Zeit als Abgeordneter beispielsweise oder in der Bundeswehrverwaltung, was würden Sie sagen mit Blick aufs Internet, wie sehr hat Internet insgesamt die Demokratie selbst verändert? Und was schätzen Sie ein, auch mit Blick auf das Motto dieses Safer Internet Days, wie sehr wird es diese Demokratie noch weiter verändern? Und was bedeutet das für handelnde Politiker oder Menschen in der Verwaltung, die dort tatsächlich den Weg der Zukunft beschreiben können mit anderen und die Maßnahmen auch dann durchsetzen müssen?
Naja, wir haben, also man kann das immer mal sagen, jetzt das Glas ist halb leer oder halb voll, wenn man sich die Punkte anschaut. Ich habe ja, das weiß ja der eine oder andere auch, in einer anderen politischen Partei, ich bin jetzt bei den Freien Demokraten in der FDP seit vielen Jahren, war vorher in der Piratenpartei und wir haben ja vor 12-13 Jahren die politische Vision formuliert, mit Hilfe des Internets auch neue und bessere Teilhabemöglichkeiten und eine neue Form von digitaler Demokratie auf den Weg zu bringen, diskutiert. Und wenn ich jetzt einmal zurückblicke in den letzten 12-13 Jahren, wie weit ist diese Vision digitaler Demokratie denn eingetreten, dann muss man konstatieren, dass wir uns immer noch schwer tun, damit diese neuen Technologien auch für die aktive Teilhabe und Berücksichtigung von Voten auf den Weg zu bringen. Es gibt zwar viele kleine Insellösungen, aber ein großes durchschlagendes Moment haben wir bislang noch nicht erlebt. Wir haben ja in der Corona-Krise sehen können beispielsweise, wie schwer sich der Parlamentarismus getan hat, auch Digitales in seine Funktions- und Ablaufweisen zu integrieren. Da wurde viel lieber über Notfallparlamente diskutiert, als darüber, ob man nicht mal eine Ausschusssitzung über eine Videokonferenzmöglichkeit realisiert. Da wurden ja verfassungsrechtliche Bedenken geäußert. Und das Pendel schwang dann immer leicht zum Notfallparlament, was ja auch demokratietheoretisch einmal hinterfragt werden muss, ob irgendwie eine kleine Anzahl von Abgeordneten dann bessere Entscheidungen treffen, als wenn man alle Abgeordneten, die gewählt sind, beteiligt über mithilfe des Internets beispielsweise. Insofern, wenn man sich das anschaut, muss ich sagen, dürfen wir noch auf große Entwicklungssprünge hoffen. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, dass wir viele Debatten, die Menschen so führen, transparent machen können. Ich gebe nur ein Beispiel, das ist zum Beispiel eine Initiative, die unter dem Hashtag MeToo auf den Weg gebracht worden ist, vor einigen Jahren, die aber letztendlich Politik, Demokratie, Parlamentarismus, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, im Grunde alle Bereiche unseres Gemeinwesens erfasst hat, indem wir nämlich ausgehend von einem Hashtag und einer Darstellung, wie wir uns gegenüber Frauen in der Gesellschaft verhalten, letztendlich eine politisch-parlamentarische Diskussion sondergleichen entfacht haben. Und das zeigt sich, dass das Internet und der Austausch der Menschen dann dazu führt, dass auch Debatten angestoßen werden können, die letztendlich zu einem besseren Zusammenleben in der Gesellschaft beitragen können. Auch die Demokratiebewegung, die wir vor vielen Jahren in Nordafrika erleben konnten, hätten nicht funktioniert, hätte es das Internet nicht gegeben. Die Menschen, die in den nordafrikanischen Staaten nach Demokratie suchten, haben das Internet genutzt, um letztendlich sich zu organisieren und stärkere Beteiligungsmöglichkeiten einzuklagen. Das Ganze wurde ja auch noch unterstützt von vielen Menschen weltweit, die Modems und andere Dinge dann nach Ägypten beispielsweise geschickt haben, damit die Menschen letztendlich Internetverbindung hatte, da der ehemalige, beispielsweise der ägyptische Staatspräsident, das Internet gekappt hat. Aber trotzdem gelang es dann über internationale Hilfe wiederum einen Kanal zu finden, dass die Menschen sich austauschen konnten. Und das sind Beispiele, die zeigen, dass mithilfe von Digitalisierung, mithilfe von Vernetzung, soziale Bewegungen, soziale Herausforderungen, Probleme, aber auch das Streben nach Demokratie selbst enorm Aufschub genommen hat. Insofern ist es ein Gewinn aus meiner Sicht, dass wir in dieser Weise uns heute so vernetzen können. Es ist eine Chance für viele, viele Menschen. Ich hatte das eben schon mal gesagt, aber ich beschreibe dieses Bild immer sehr gerne. Den Menschen Zugang zu Bildung, Wissen und Information zu geben, ist eine der größten Errungenschaften der Digitalisierung. Und das müssen wir unbedingt in der pluralen, offenen Weise erhalten und fördern.
Sie haben ja ganz, ganz viele Potenziale des Digitalen jetzt erwähnt und sind darauf eingegangen. Und es gibt natürlich auch Schattenseiten. Sie haben auf unserer Netzwerktagung tatsächlich im Oktober 2021 bei Ihrem ersten öffentlichen Auftritt bei uns in der Leopoldina Falschinformationen als die größte Herausforderung der Digitalisierung bezeichnet. Und meine Frage wäre, was kann die Politik tun und was kann auch die Zivilgesellschaft dagegen tun, dagegen vorgehen?
Ja, das ist in der Tat, habe ich gesagt, aber habe ich vorher auch schon gesagt, es gibt so 19 zentrale Herausforderungen der Digitalisierung und aus meiner Sicht, ich würde das immer noch sehr stark betonen, sind Falschinformationen, Hassbotschaften, cyberkriminelles Verhalten kann man auch dazu erzählen, aber ich würde das erstmal auf Desinformation abzielen. Ist Desinformation und Falschinformation eine der größten und zentralen Herausforderungen, und Politik und Gesellschaft sind aktiv aufgefordert, sich diesem Missbrauchspotenzial dieser negativen Entwicklung zu stellen, indem beispielsweise unabhängige Informationsinfrastrukturen genauso auf den Weg gebracht werden, wie letztendlich sich Meinungsvielfalt insgesamt abbilden sollte. Wir müssen die Menschen dazu bringen, dass sie sich vielfältig über unterschiedliche Medien informieren, über Sachverhalte. Das ist auch eine Aufgabe von Bildung und Qualifizierung, dass letztendlich nicht alles über ein Medium abzurufen ist, sondern man bestimmte Sachverhalte auch immer gegenprüfen sollte über andere Medien, über Zeitung, Radio oder unabhängiges Fernsehen. Wir müssen versuchen, an den Orten, wo Desinformation entsteht, und da gibt es ja derzeit eine sehr intensive Debatte auch in Deutschland über beispielsweise das Wohl und Weh des Telegram-Kanals, wir müssen unsere Sicherheitsbehörden, Polizei, in die Lage versetzen, dass sie ihre Aufgaben nicht nur im Analogen, sondern auch im Digitalen nachkommen kann. Dazu müssen wir letztendlich auch sehr stark daran denken, diesen neuen Formen und Arbeitsformen über Bildungsmaßnahmen, Ausfortbildung und Weiterbildung innerhalb der Polizei und damit die Befähigung für Polizeibeamte auf den Weg bringen, dass sie letztendlich Desinformationen und ihren Ursachen und Quellen von Anfang an wirksam entgegentritt. Wir müssen auch die Rechtsdurchsetzung stärken. Staatsanwaltschaften müssen gestärkt werden, um Falsch-, Desinformation, Hassbotschaften, Hasskriminalität wirksam zu bekämpfen. Und wir müssen die Solidarität in der Netzgemeinde, die es nicht gibt, die Internetgemeinde, die man immer anspricht, aber letztendlich wir müssen diejenigen zivilgesellschaftlichen Kräfte stärken, die versuchen, auch in der digitalen Interaktion darauf hinzuweisen, dass manche Botschaften falsch sind und letztendlich auch für Faktencheck, Korrektur und andere Dinge stehen. Da gehört auch dazu, weil es immer aktuell diskutiert wird, dass auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Digitalen unabhängig und neutral informiert. Das wird immer sehr gerne und sehr schnell kritisiert, wenn beispielsweise der MDR Twitter-Accounts betreibt oder so etwas. Aber das ist eine Aufgabe auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über Informations- und Kommunikationskanäle für eine neutrale, unabhängige und den Tatsachen entsprechende Berichterstattung zu sorgen. Und dazu müssen auch das in das Digitale hineinreichen. Aber auch die Politik muss im Digitalen präsent sein, muss Kommunikations- und Informationsangebote machen, beispielsweise über die Landtage, über die Parlamente, aber auch über Institutionen wie die Landeszentrale für politische Bildung. Da habe ich noch einen etwas anderen Vorschlag, da kommen wir vielleicht noch später zu, dass wir letztendlich die Menschen über Angebote, Bildungsangebote, neutrale Informationen, Informationspluralismus und auf der anderen Seite der Befähigung vieler Menschen für Medien- und informationskompetenten Verhalten vielfältige Handlungsstränge zusammenführen, dass wir genau dieser Herausforderung wirksam begegnen können. Dann haben wir auch eine gute Chance, dass wir zwar Hasskriminalität, Desinformation nicht auf Null setzen, aber doch wirksam klein halten können.
Das alles benötigt sicher eine handlungskompetente Verwaltung. Wie nimmt man die Kolleginnen und Kollegen mit, sodass sie diese Vielfältigkeit der Herausforderung als ihre eigene begreifen? Ich kann mir vorstellen, Sie haben da ein anspruchsvolles Programm jetzt locker aus der Hüfte gewissermaßen geschossen. Das braucht ja die Unterstützung von allen in den Ressorts und nicht nur in Ihrem eigenen.
Ja, also wir verfolgen natürlich im Digitalministerium eine Strategie, die man in britischen oder amerikanischen Regierungen beobachten kann. Wir verfolgen die Strategie, dass man sich erstmal selber digitalisiert und danach in die Öffentlichkeit geht. Also Verwaltungsdigitalisierung, die eigene Digitalisierung des Handelns, des Arbeitens steht im Fokus und darüber hinaus die Ermöglichung von digitalen Bürgerservice und Verwaltungsdienstleistungen auf der anderen Seite gegenüber Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Das ist das, was wir im Schwerpunkt haben. Wir brauchen letztendlich motivierte, selbst digital arbeitende Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung, die mit gutem Beispiel vorangehen, die auch sich neuen Technologien und Arbeitsweisen stellen. Wir brauchen, glaube ich, mehr Ablauf als Aufbauorganisation. Also wir müssen uns in der öffentlichen Verwaltung ein Stück weit davon verabschieden, dass wir nur rein aufbauorganisatorisch hierarchisch denken. Wir müssen stärker den Mitarbeiter als Mitarbeitenden definieren, kollaborativ, teamorientiert uns aufstellen. Wir müssen Mitarbeitern mehr dezentrale Verantwortung zuweisen, den Rücken stärken und sie letztendlich motivieren, über Ziele, Aufgaben die Dinge zu steuern. Wir brauchen ein attraktives Arbeitsumfeld, das es ermöglicht, dass man Work-Life-Balance auch nutzen kann. Wir müssen uns auch im öffentlichen Dienst von dieser Eieruhr verabschieden, dass man morgens sich um 7.30 Uhr einstechen muss und um 16.15 Uhr geht, sondern müssen anerkennen, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter auch dadurch gestärkt wird und damit auch die Bindung an den öffentlichen Arbeitgeber. Das ist ein Stück weit Stärkung der Arbeitgeberattraktivität, dass wir es akzeptieren, dass die Menschen zwischen privaten und beruflichen Leben durchaus, ob nun jetzt freiwillig oder gewollt, stärker switchen. Manchmal gibt es Kinderbetreuung, Pflegeerfordernisse. Manchmal möchte man einfach auch mal um 12 Uhr schwimmen gehen für 2 Stunden, ist man bereit, dann von 18 bis 19 Uhr zu arbeiten, dass wir diese Flexibilisierung durchaus ermöglichen, ohne Auftrag, Ziele und Ergebnisse aus dem Auge zu verlieren. Darauf kommt es ja auch immer an. Wir müssen trotzdem hohe Dienstleistungsqualität zeigen. Aber ich glaube, wenn man an diesen vorgenannten Dingen etwas arbeitet, kriegen wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit. Es geht nicht nur ums Geld. Manche sind schon sehr glücklich, wenn ihnen letztendlich mehr Flexibilität, moderne Arbeitsgeräte und eine moderne Arbeitsumgebung dargeboten werden, indem sie auch dann zufrieden arbeiten können. Geld ist auch ein Faktor, aber nicht der ausschließliche.
Also wir sind jetzt fast am Ende und ich möchte vielleicht nochmal aufgreifen, was Sie schon so ein bisschen angesprochen haben, was ich meine, dass ich das so bei Ihnen gehört habe. Sie haben das auch bei der Netzwerktagung erwähnt, dass Sie eine Art Bundeszentrale für Medienbildung oder politische Medienbildung aufbauen würden oder Sie dafür plädieren. Wie stellen Sie sich das vor? Welche Aufgaben könnte so eine Bundesbehörde, welche Aufgaben könnte sie wahrnehmen?
Was ich vorgeschlagen habe, ist eine Bundes- oder respektive, wenn wir auf Sachsen-Anhalt schauen, eine Landeszentrale für digitale Bildung. Das ist das, was wir als Instrument auch vorschlagen, um ein besseres Verständnis über neue Technologien, über die digitale Zukunft zu erhalten, aber auch Fragen einfach von Informations- und Medienkompetenz auf allen Ebenen des Lernens anbieten können. Und zwar im vorschulischen, schulischen, hochschulischen, berufsbildenden und im erwachsenenbildenden Bereich, dass wir über eine solche Einrichtung aufklären über beispielsweise, was ist Informationssicherheit, was bedeutet eigentlich Blockchain-Technologie, wie kann künstliche Intelligenz das Arbeiten in der Verwaltung und im Industrie-Wirtschaftskontext erleichtern. Wie kann ich datenschutzsicher kommunizieren? Was sind Grundsätze der Verschlüsselung und der vertraulichen Kommunikation? All diese Fragen sind wichtig für viele Menschen und können über eine solche Zentrale für digitale Bildung aus meiner Sicht gut beantwortet werden, wobei sie kein Wettbewerber zur Landeszentrale für politische Bildung sein sollte. Man kann das auch integrativ betrachten. Aber ich glaube, die Herausforderungen der Digitalisierung sind so groß, dass wir an solche Gründungen denken sollen, um letztendlich Missbrauchspotenzialen, Desinformationen besser begegnen zu können und die Menschen auch mitnehmen zu können. Wir hatten vor vielen Jahren eine Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf den Weg gebracht, um letztendlich über HIV besser zu informieren und über Infektionskrankheiten. Und ich glaube, in der Zeit, dass wir auch die Digitalisierung als große Herausforderung begreifen sollen und darüber diskutieren sollten, ob eine Landeszentrale für digitale Bildung etwas sein könnte, das die Menschen mehr mitnimmt, besser aufklärt, Informationsarbeit leistet und zu einer neutralen, unabhängigen Meinungsbildung von Informations- und medienkompetenten Menschen beiträgt. Das ist das, was ich mal vorgeschlagen habe. Herr Sprengkamp wird jetzt sagen, nein, das machen wir alles in der Landeszentrale für politische Bildung. Aber das ist eine Diskussion, die man durchaus mal führen sollte und auch vielleicht mal im Kuratorium der Landeszentrale.
Sehr gut.
Ich bin da nicht beteiligt, aber das ist etwas,
das alles für mich neu berufen. Das Kuratorium. Die ich kenne, jedenfalls meine Kollegen in der Landeszentrale, sind für solche gut begründeten Anregungen offen. Zumal in diesem sehr schönen Bundesland das kleine, feine Problem sich stellt, dass wir ja 90% ländlicher Raum sind und dass wir Wege finden, trotzdem der Begegnung, es geht eben nicht alles auf dem Weg, auf dem wir gerade kommunizieren, sondern da muss, sage ich aus dem familiären Kontext, da muss der 83-jährigen Pflegebedürftigen gezeigt werden, wie das mit dieser Videokonferenz funktioniert. Und da kann manchmal die Lebenszufriedenheit um 100% zunehmen, wenn auf einmal FaceTime oder ein anderes Mittel der Kommunikation gewählt wird, das Verbindung mit allen Kindern ermöglicht, und zwar täglich, obwohl sie 500 oder 1000 Kilometer voneinander entfernt sind. deshalb meine ich, da ist wirklich was dran, was Sie sagen, weil es betrifft alle Generationen. Das Lebenslagenprinzip hat sich, glaube ich, schon mit Blick auf die Services von Verwaltungen auf kommunaler Ebene durchgesetzt. Wie organisiere ich eine gute Internetseite für eine Stadt oder eine kleinere Einheit? Ich orientiere mich an den Lebenslagen derjenigen, die diese Seite nutzen. Und so müsste man auch rangehen an das Thema digitale Aufklärung. Ich glaube, das stellt sich natürlich nicht nur auf Landesebene als Herausforderung. Das ist übertragbar. Vielleicht aber auch in eine zusammengefasste Einheit, die politische und digitale Bildung entsprechend dem Motto auch des Safer Internet Days zusammendenkt. Aber da haben wir gerade erst angefangen.
Ja, ich kann Sie nur ermutigen, die Diskussion auch fortzuführen, auch mit Sie fortzuführen. Das ist ja auch das Anliegen des heutigen Tages ein Stück weit mit dem Safer Internet Day. Und da kann ich ja nur bestärken, das auch zu tun. Also das sollten wir sollten alle aufgefordert und aufgerufen sein, uns um diese Dinge zu kümmern und sie letztendlich zu realisieren, unsere Vision. Dann wird alles auch ein bisschen besser. Ich würde auch immer sagen, die meisten Menschen nutzen das Internet auch, um sich Liebesbotschaften zu senden. Das ist die absolute Masse. Einige wenige stören da und die sollten wir möglichst klein halten.
Jetzt muss ich etwas aus dem Chat zitieren, weil es fast das ideale Schlusswort ist, ausnahmsweise aus dem Chat. Digitalisierung dann auch noch sicher, datensparsam und souverän sowie nachhaltig. Das ist die Chance, die wir in der Bildung weiter ausbauen sollen. Ich glaube, da Sie mit ihr vor kurzem zusammengesessen haben, wissen Sie, von wem ich rede. Ein Gruß von Jana Dittmann, Professorin an der Otto-von-Guericke-Universität. Ich sage aber jetzt herzlichen Dank für wirklich schöne Impulse, eine gute Zusammenfassung des Arbeitsstandes und auf bald.
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Wir nehmen einiges mit für unsere Arbeit. Ein paar Anregungen und diskutieren fleißig weiter. Und nehmen alle Akteure aus der Demokratiebildung natürlich mit an Bord und entwickeln weitere Visionen.